Met, hurra, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück beim Leselord. Yay! lang, lang ist's her. Ich hoffe, ihr habt mich nicht allzu sehr vergessen. Aber ich glaube nicht. Immerhin bin ich ja jetzt in eurer Abo-Box aufgetaucht oder habt ihr vielleicht meinen Tweet bekommen oder was weiß ich, hat der Algorithmus mich zu euch geführt. Wie dem auch sei, ich lese heute weiter für euch, das Leben ist zu kurz, denn wir haben da noch ein bisschen was offen auf unserem Bierdeckel und ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Und da fangen wir jetzt mal an. Bevor es losgeht, wie immer. C4, Frozen Bombsicle. Ich bin ein bisschen durstig. Prost. Und ich bin ein bisschen müde, denn das ist jetzt Freitag nach der Arbeit. Puh, mal wieder eine Woche rumgebracht. Und jetzt mal ein bisschen entspannen, in Ruhe. Und ich dachte mir, ich hätte Bock, mal wieder was zu lesen. Und dann lasse ich euch dann mal dran teilhaben. Wie klingt das? Gut? Wunderbar. Na dann, macht's euch bequem. Holt euch noch was zum Snaggen, ihr kleine Racker. Dann legen wir los. Das Leben ist zu kurz. Letztes Mal, als wir den dicklichen Türken verlassen haben, wurde seine Mutter ermordet und es sind furchtbare Dinge passiert, die sehr, sehr verstörend sind und die ich deswegen auch nicht vorlesen könnte. Mittlerweile, ich bin ja jetzt nicht mehr monetarisiert, beziehungsweise monetarisiere ich meine Videos nicht. Dürfte ich auch eigentlich kein Problem mit Copyright Strikes haben, beziehungsweise kein Problem mit Community Guideline Strikes. Obwohl, die dürfte ich eigentlich schon haben. Also nee, dieses Thema gehört definitiv nicht auf YouTube. Deswegen werde ich es jetzt einfach mal umschreiben mit schlimme Dinge sind passiert, gewalttätige Dinge sind passiert. Und wir haben ich habe den Namen vergessen. Ich vergesse immer seinen Namen. Unser Protagonist, Herr Duman, sehe ich hier gerade. Ich gucke gerade ein bisschen nach oben, ob ich den Namen irgendwo sehe. Irgendwas mit Sami, Akira, Akima, Akimba, Sakimba, keine Ahnung. Jedenfalls hat der Gute von Franz, dem Gorilla, dessen Namen ich mir ohne Probleme merken kann, ich beschissener Rassist, hat eine Aufgabe bekommen, und zwar Nürnbergs älteste Bäume, die in einer Linie stehen, und irgendwo dort würde er finden, was er sucht. Und nach einer kurzen Google-Suche, da Google anscheinend das Alter sämtlicher Bäume weiß im Raum Nürnberg, hatte er jetzt eine Adresse bekommen. Und da haben wir aufgehört letztes Mal. Jetzt machen wir weiter. Kapitel 10. Die Entwicklung ist positiv zu bewerten. Ich fühle mich gerade ziemlich überwältigt, da mir eine große Ehre zuteil wurde. Im Rathaus durfte ich mich ins Goldene Buch der Stadt Nürnberg eintragen. Man muss Großartiges geleistet haben, um darin verewigt zu werden. Ich habe meine Mutter penetriert und einen Junkie in Notwehr getötet. Wie viele Menschen können das schon von sich behaupten?
Oje, es geht direkt los.
Ich bin aber nicht nur wegen der Auszeichnung gut gelaunt. Gestern wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen. Zudem sorgten die potenten Schmerzmittel für ein angenehmes Taubheitsgefühl. Ich posiere für Fotos und schüttle Hände. Ich lächle brav, versuche bescheiden und dankbar zu wirken. Ich möchte schließlich alle Seiten für mich gewinnen. Alte Männer in fränkischer Tracht beäugen mich argwöhnisch, während ich mich mit einer Frau unterhalte, die für das Amt für internationale Beziehungen arbeitet. Die Dame möchte mich als Speaker buchen, damit ich in Nürnbergs Partnerstädten über Toleranz spreche. Ich bekunde mein Interesse und erwähne ganz nebenbei, dass ich auch über Missbrauch und sexuelle Gewalt referieren könnte. Schließlich war ich als Kind nur knapp einem Missbrauchsversuch entgangen, und was meiner Mutter widerfahren ist, spricht ebenfalls für sich. Wäre es nicht toll, Opfern und Betroffenen auf Augenhöhe zu begegnen, ihnen Mut zu machen und zu zeigen, dass sie nicht alleine sind? Sie gibt mir ihre Visitenkarte und ich verspreche, mich schon bald bei ihr zu melden. Sie ist etwa 40 Jahre alt, gepflegt und zierlich. Das Gesicht ist kantig und die Stirn zu hoch, aber ihre respektable Oberweite sorgt für ein ästhetisches Gleichgewicht. Das Rathaus selbst ist ebenfalls imposant. Ich bin in Nürnberg geboren und trotzdem zum ersten Mal hier. Eigentlich schade. Leider bleibt mir kaum Zeit, um die geschichtsträchtige Architektur zu bewundern. Jede einzelne Person in diesem Raum möchte mir die Hand schütteln und zum Ausdruck bringen, wie schrecklich die Dinge sind, die meiner Mutter und mir zugefügt würden. Sie genießen es förmlich, sich vom rechten Gedankengut des Täters zu distanzieren und damit ihre eigene Gutherzigkeit zu unterstreichen. Die Tragödie ermöglicht es ihnen, sich als mitfühlende und tolerante Wesen zu profilieren.
Man ist nicht mal mehr in den eigenen vier Wänden sicher. Wir brauchen effektive Sicherheitskonzepte. Nicht erst morgens, sondern heute,
lässt mich ein dicker Mann wissen. Er sieht aus wie eine Mischung aus Hermann Göring und Peter Altmaier. Anschließend stellt er sich zu den alten Trachten-Heinis, um über das Coronavirus zu diskutieren. Einerseits bin ich froh, den Fettsack los zu sein, aber irgendwie bin ich auch neidisch, weil mich das Virus aus dem Fokus der Öffentlichkeit drängt. Als ich im Krankenhaus erwachte, war Corona lediglich eine Randnotiz in den Medien, aber jetzt droht es, die chinesischen Grenzen zu überqueren und sich in der ganzen Welt auszubreiten. Einer der Typen erzählt hinter vorgehaltener Hand, dass es in Kürze einen Lockdown und eine Maskenpflicht geben wird. Mein Herz blüht auf, als sich der Saal auf wundersame Art und Weise mit Fressalien füllt. Niedriglöhner in albernen Westen erbauen ein kleines Schlaraffenland, das eine komplette Armee ernähren könnte. Es befinden sich aber nur etwa 30 Personen im Saal. Wenn es um Kultur und Bildung geht, zeigt sich die öffentliche Hand sehr sparsam, aber wenigstens wird fürstlich gespeist. Die gerösteten Schweinebauchtaler stechen mir sofort ins Auge. Sie stecken mit Mini-Kartoffelknödeln und Silberzwiebeln auf bunten Spießchen. Der Geruch ist betörend. Außerdem erblicke ich Bratwursthäppchen und Hummerkrebs. Ich näherte mich der Platte mit den Schweinebauchspießen und versuche, meine Erregung zu verbergen. Mit gelangweiltem Gesichtsausdruck demonstriere ich Desinteresse. Ich werfe einen Blick auf mein Handy und täusche vor, eine Nachricht zu tippen. Ich signalisiere den Anwesenden durch meine Körpersprache, dass ich auch ohne dieses Buffet existieren könnte. Ich möchte nicht als Erster zugreifen, aber auch nicht zu lange warten. Das könnte unhöflich wirken. Schließlich haben sich die Lakaien vom Catering-Service viel Mühe gegeben. Sie mögen für einen Hungerlohn arbeiten, dennoch verdient ihr Einsatz unsere Wertschätzung. Während ich den Schweinebauch umkreise und der Moment meines Angriffs immer näher rückt, bildet sich eine Menschentraube am Nebentisch. Auf diesem türmen sich vegane Snacks aus aller Welt, Linsen, Gersten, Knödel, Polenta, Plätzchen und ein sogenanntes Tofu-Wabohu.
Ein Tofu-Wabohu. Oh mein Gott.
Dabei handelt es sich um einen bunten Tofu-Eintopf. Alle Anwesenden sind sich darüber einig, dass der Name sehr kreativ ist.
Ja, ich auch. Sorry, aber.
Tofu-Wabohu. Auf dem Tisch sind außerdem furztrockene Getreidedinger und unterschiedliche Arten von Matsch angerichtet. Es gibt gelbliche, grünen, sowie braunen Matsch und alles wirkt ebenso gesund wie unappetitlich. Warum stehen alle am veganen Buffet an, während der knusprige Schweinebauch vereinsamt? Selbst die Trachtenrentner lassen sich vegane Leckereien auf die Teller schaufeln, während die Fotografen fleißig ihre Bilder knipsen. Wahrscheinlich ignorieren sie die köstlichen Fleischgerichte, um ein positives Zeichen für mehr Nachhaltigkeit und gegen Tierleid zu setzen. Der dicke Mann wählt ein wenig von allem und kommt mit seinem veganen Teller direkt auf mich zu.
Wir stochern jetzt ein bisschen in der Pampe rum und wenn die Fotografen genügend Bildchen geknipst haben, holen wir uns was Gescheites zu fressen,
erklärt er. Ich ignoriere seine Aussage und schaufle mir die geilen Schweinebauchspieße auf den Teller.
Ich bin noch nicht ganz fit, darum muss ich aufpassen, was ich esse. Ich vertrage momentan nur handfeste Nahrung, lüge ich.
In den Quinoa-Kichererbsenquark könnte ich mich hineinlegen,
verrät mir die Vertreterin des Amtes für internationale Beziehungen. Die Fotografen knipsen weiter Fotos vom veganen Buffet, das sich als Highlight des Events entpuppt. Dann legen sie ihre Kameras zur Seite, um sich ebenfalls an den Fressalien zu bedienen. Okay, kurzer Schlaganfall gehabt. Ich labe meine Augen an den wunderschön angerichteten Fleischplatten. Oder hat er Hunger gehabt, der Ahmed? So äußert sich das bei Autoren. Ich kenne da noch einen anderen, der hat immer angefangen, Blödsinn zu schreiben, wenn er geil war. Vielleicht ist der Ahmed auch gerade geil geworden beim Gedanken an Buffet und Schweinebauchhäppchen. Ich labe meine Augen an den wunderschön angerichteten Fleischplatten. Was hat das Buffet sonst noch für mich zu bieten?
Darf ich Ihnen ein paar unserer Köstlichkeiten zusammenstellen?
Fragt mich der sechselnde Catering-Mitarbeiter. Oh, ich bitte darum, antworte ich höflich. Der Wurstsalat entpuppt sich als wahre Gaumenfreude und die Hummerkrebs kitzeln ebenfalls das Belohnungszentrum meines Gehirns. Am liebsten würde ich einen weiteren Teller verputzen, aber die Handlanger des Oberbürgermeisters warten schon, da der nächste Termin ansteht. Das Hauptevent des Tages liegt noch vor mir. Beliebt zu sein und in der Öffentlichkeit zu stehen, hatte ich mir irgendwie angenehmer vorgestellt. Weniger zermürbend. Seit ich im Krankenhaus zu mir kam, fühle ich mich wie ein Pokal, der begafft und herumgereicht wird. Ich folge den Anweisungen und hetze nach draußen, wo bereits ein Wagen auf mich wartet. 15 Minuten später stehe ich schwitzend auf einer großen Bühne am Nürnberger Kornmarkt und höre zu, wie mir der Oberbürgermeister Honig ums Maul schmiert. Es ist schmeichelhaft, aber trotzdem wäre ich jetzt lieber zu Hause auf meiner Couch.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Kerim Duman hat Unaussprechliches durchgemacht. Kerim, oh Gott. Er musste mit ansehen, wie ein geliebter Mensch gewaltsam aus dem Leben gerissen wurde. Und hätte er nicht so geistesgegenwärtig gehandelt, würde er heute nicht vor Ihnen stehen. Herr Duman war Opfer eines niederträchtigen Hassverbrechens und dennoch hat er seinen Glauben und das Gute bewahrt. Anstatt verbittert zu sein, setzt er ein positives Zeichen für Solidarität, Gemeinsinn und Respekt. Es freut mich ungemein, dass wir ihn als Schirmherrn für unser Projekt Respekt, Toleranz gewinnen könnten. Herr Duman, ich bedanke mich für Ihr Engagement.
Die Menge applaudiert und der Oberbürgermeister schüttelt mir emsig die Hand. Ich muss dringend scheißen. Die Hummerkrebs waren mit einer sahneartigen Creme gefüllt, die meine Verdauung auf eine harte Probe stellt. Während herumwuselnde Fotografen mir die Bilder knipsen, lasse ich den Blick über die Menge schweifen. Es haben sich erstaunlich viele Menschen am Kornmarkt eingefunden. Es sind hunderte Schaulustige, die Maulaffen feilhalten. Warum war es im Rathaus so leer, als ich mich ins Goldene Buch der Stadt eingetragen habe? OB Wesinger lässt endlich meine Hand los, um mir mit ernster Miene das Mikrofon zu überreichen. In seinen Augen kann ich Zweifel erkennen. Er hält mich für überfordert und weiß nicht, dass ich einfach nur dringend scheißen muss. Er befürchtet, dass ich dem Rummel nicht gewachsen bin, etwas Dummes sagen und ihm die Wiederwahl verhageln könnte. Seine Umfragewerte sind nicht die besten und eigentlich kommt er nur noch bei konservativen Rentnern wirklich gut an. Für ihn bin ich ein wertvolles Werkzeug zur Zielgruppenerweiterung und als solches nehme ich das Mikro dankbar an.
Vielen Dank für die netten Worte, Herr Oberbürgermeister. Es ist so wichtig, dass wir in diesen schwierigen Zeiten geeint zusammenstehen und uns nicht spalten lassen. Meine Eltern waren türkische Gastarbeiter und sie haben mich gelehrt, dass man miteinander reden muss. Erst recht, wenn man gegensätzliche Meinungen vertritt. Es macht mich traurig, dass sich Linke und Rechte gegenseitig niederschreien, anstatt einen sinnvollen Dialog zu führen. Eben darum habe ich Ihre Einladung angenommen, denn genau wie Sie kämpfe ich für ein tolerantes und respektvolles Miteinander. Es ist vollkommen egal, welcher Partei man angehört, ob man schwul, hetero, schwarz, weiß, Christ oder Moslem ist, solange man sich mit Toleranz und Respekt begegnet. Das ist die Basis einer echten Demokratie und das sind genau die Werte, die wir der nachfolgenden Generation vermitteln müssen. Lassen Sie uns ein positives Zeichen setzen und Nürnberg zu einem Vorbild für Toleranz und Nächstenliebe machen.
Der Pöbel jubelt geradezu ekstatisch. Das Volk kann von positiv gesetzten Zeichen gar nicht genug bekommen. Aber was genau bedeutet das eigentlich? Setze ich bereits ein positives Zeichen, wenn ich beabsichtige, ein positives Zeichen zu setzen? Oder muss ich tatsächlich etwas dafür tun? Es ist höchst amüsant, dass man einfach nur ein paar abgewichste Floskeln aneinander reihen muss, um das Volk zu begeistern. Durchhalteparolen sind wichtiger als echte Lösungen. Das Problem mit echten Lösungen ist nämlich, dass sie mitunter kompliziert sind und deshalb von der dummen Masse nicht als solche erkannt werden. Politik bedeutet, Hoffnungen zu wecken, und wenn sich diese nicht erfüllen, ist die Opposition schuld. Der Oberbürgermeister greift beherzt nach meiner Hand, um sie in die Luft zu strecken. Zwei Helden in Siegerpose, fest entschlossen, das Böse zu bekämpfen. Es ist der perfekte Schnappschuss für eine Titelseite. Ich fühle mich schmutzig, denn alles ist Inszenierung und somit gänzlich bedeutungslos. Trotzdem lächle ich. Der Oberbürgermeister scheint zufrieden, als ich ihm das Mikro zurückreiche.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Aber Sie haben gerade von den Kindern gesprochen und den Werten, die wir ihnen vermitteln müssen. Zufälligerweise ist heute die Klasse 4b der Movatis-Grundschule hier. Und die Schüler hatten eine ganz wundervolle Idee. Sie haben ihre Wünsche und Träume niedergeschrieben und wir lassen diese jetzt mit weißen Friedensballons in den Himmel aufsteigen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, begrüßen Sie die Mädels und Jungs bitte mit einem herzlichen Applaus.
Alle klatschen. Zwei dicke Lehrerinnen treiben die Schulkinder wie eine Schafsherde vor sich her. Die Kids sind laut und undiszipliniert, laufen links an der Bühne vorbei, statt über die rechte Seite zu gehen, so wie es eigentlich ausgemacht war. Ich würde die kleinen Wichser am liebsten zusammentreten, doch stattdessen klatsche und juble ich, denn Inszenierung ist alles. Die Eltern der Kinder machen Fotos und Videos, um den stolzen Moment für immer einzufangen. Zwei Schüler bitten mich, gemeinsam mit ihnen an einer goldenen Schnur zu ziehen. Weiße Ballons steigen auf. Die Kids rasten aus vor Freude und ich muss immer noch dringend scheißen. Noch kann ich mich nicht verkrümeln, denn jetzt bittet der inklusive Gospelchor die Bühne. Oje. OB Wesinger zerrt mich in die erste Reihe und wir klatschen begeistert mit. Das übertrieben emotionale Gejaule der Behinderten ist kaum auszuhalten und lässt das Thema Inklusion dann im zweifelhaften Licht erscheinen. Weil ich mich für Inklusion einsetze, werde ich akustisch gefoltert. Wo bleibt da die Gerechtigkeit und wann kann ich endlich scheißen? Der Oberbürgermeister bemerkt mein Unbehagen und beugt sich zu mir rüber, um einen Kompromiss vorzuschlagen.
Hören wir uns noch den nächsten Song an. Danach verschwinden wir unauffällig hinter die Bühne, wo mein Vater auf uns wartet. Einverstanden?
Natürlich. Ich würde gern länger bleiben, um das ganze Konzert zu genießen, aber ich bin noch nicht hundertprozentig fit. Vielleicht habe ich mir doch etwas zu viel zugemutet, antworte ich. Der Chor singt Oh Happy Day und es fühlt sich an wie tausend Nadelstiche, die meinen Hörapparat perforieren. Der Oberbürgermeister tippt nervös Nachrichten in sein Smartphone und wirkt geistig abwesend. Als der Song endlich endet, klatschen wir ausgiebig, während wir uns hinter die Bühne stehlen. Gelangweilte Veranstaltungstechniker sitzen herum und nehmen kaum von uns Notiz. Der Oberbürgermeister winkt einem Mann zu und es dauert keine zwei Minuten, bis eine Limousine auftaucht. Ich steige vorsichtig ein, um mich nicht einzuscheißen. Wesinger nimmt neben mir Platz und holt eine E-Zigarette aus der Jackentasche.
Ich hoffe, das ist okay. Gut für meine Nerven,
erklärt er. Kein Problem, ich bin ja Selbstraucher, antworte ich.
Möchten Sie mal ziehen? Fragt er scherzhaft.
Danke, das ist sehr freundlich von Ihnen, aber ich verzichte. Wesinger greift nach meiner Hand und schlägt leise Töne an.
Ich hoffe, Sie werden schnell wieder gesund, Herr Dumann. Dass Sie mich heute unterstützt haben, trotz Ihres Zustands, das war sehr selbstlos von Ihnen. Nochmals danke. Können Sie sich vorstellen, in den nächsten Wochen einige Schulen und Jugendeinrichtungen zu besuchen? Natürlich nur, wenn es Ihre Gesundheit zulässt.
Besuchen? Was bedeutet das im Detail? Frage ich.
Sie schütteln ein paar Hände und verbreiten unsere Botschaft für mehr Respekt und Toleranz. Ich kann Ihnen dafür pro Quartal ein Honorar in Höhe von 14.000 plus Spesen anbieten. Wir werden Sie natürlich auch inhaltlich unterstützen.
In meinem Kopf läuft Beethovens Ode an die Freude. Ich werde ordentlich Kasse machen, indem ich den Idioten da draußen erzähle, was sie hören möchten. Ich werde positive Zeichen setzen und den Kids auf Augenhöhe begegnen. Trotzdem muss ich immer noch scheißen. Es wäre mir eine Freude, Herr Oberbürgermeister. Mir liegt die Sache sehr am Herzen, denn ich glaube, dass wir wirklich etwas bewirken können. Das Geld ist absolut zweitrangig, um... Wesinger unterbricht mich.
Machen Sie sich da mal keine Gedanken. Niemand kann allein von Luft und Liebe leben. Außerdem haben Sie auch Rechnungen zu zahlen.
Danke, ich weiß Ihre Großzügigkeit wirklich zu schätzen, antworte ich. Wesinger lächelt nur und tippt wild auf seinem Smartphone herum. Der Dampf seiner E-Zigarette riecht angenehm fruchtig. Vielleicht sollte ich mir ebenfalls so ein Ding anschaffen. Als die Limousine in meine Straße abbiegt, bedanke ich mich brav fürs Mitnehmen.
Okay, mein Büro wird sich wegen der Termine mit Ihnen in Verbindung setzen. Schönen Abend noch und weiterhin gute Besserung, Herr Dumann.
Beim Aussteigen scheiße ich mir beinahe in die Hose. Den Weg zu meiner Kloschüssel lege ich in Lichtgeschwindigkeit zurück. Aufsperren, Tür schließen, Hose runter, geschafft. Scheißen ist die schönste Sache der Welt. Als junger Mann dachte ich immer nur an Sex, doch gemütliches Kacken hat mittlerweile einen deutlich höheren Stellenwert eingenommen. Während ich auf dem Klo sitze und die Geschehnisse der vergangenen Tage Revue passieren lasse, bemerke ich etwas Seltsames. Kedis Katzenklo, das ich nach ihrem Tod entsorgt hatte, steht wieder an seinem alten Platz, in der Ecke des Badezimmers. Wie ist es dorthin geraten? Dass Franz dahinter steckt, steht völlig außer Frage, aber warum tut er das? Möchte er mir signalisieren, dass Kedi irgendwann aus dem Jenseits zurückkehren wird, wenn ich weiter seine Befehle ausführe? Wieso meldet er sich dann nicht direkt bei mir? Warum die kryptische Traumnachricht? Es ist kurz vor Mitternacht. Ich bestelle mir eine Pizza und während ich auf die Lieferung warte, nehme ich eine heiße Dusche. Duschen ist fast so entspannend wie Scheißen. Man müsste beides miteinander kombinieren.
Oh, jo. Also da kenne ich jemanden, der ist hier schon einen Schritt voraus.
Achim. Achmed. Achim sage ich schon, Achim Menzel. Ja, nennt sich Kackduschen, ne? Und ja, also es soll wohl sehr hygienisch sein, einfach direkt in die Dusche zu brettern. Man muss das Zeug dann halt nur irgendwie den Abfluss runterkriegen. Sobald ich als professioneller Toleranzbeauftragter genügend Geld verdient habe, werde ich mir eine Kloschüssel in die Dusche installieren lassen. Ja, so geht's natürlich auch. Die Pizza kommt 10 Minuten zu spät, aber ich gebe trotzdem 2 Euro Trinkgeld, um mich mächtig zu fühlen. Das Ding schmeckt nicht besonders hochwertig, aber in diesem Moment trifft es genau meinen Geschmack. Der Teig riecht penetrant nach Hefe und auf dem Käse schwimmt eine Fettlache. Kein kulinarischer Hochgenuss, aber Nahrung für die Seele. Ich habe den einhändigen Pizzakonsum in der stabilen Seitenlage perfektioniert. Ich falte das Pizzastück mit der linken Hand und sauge voller Leidenschaft den Belag auf. Erst wenn der Teig von Käse, Tomatensauce, Champignon und Schinken befreit ist, wird er genüsslich hinterhergeschoben. Das klingt ein bisschen ekelhaft. Ich habe nach wie vor ein mulmiges Gefühl im Bauch und muss erneut scheißen. Während ich über Kedis Katzenklo nachdenke, sticht mir eine weitere Merkwürdigkeit ins Auge. Der dunkle Schimmelfleck, der sich in den vergangenen Wochen in der hinteren Ecke des Badezimmers ausgebreitet hat, scheint verschwunden zu sein. Was ist hier los? Und wo ist eigentlich mein Fitnessarmband? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, das jemals getragen zu haben. Was? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, das jemals getragen zu haben. Werde ich vielleicht wahnsinnig? Gehören Halluzinationen zu den Nebenwirkungen der Schmerzmittel? Vor 2 Stunden wurde ich noch wie ein Hollywood-Star bejubelt, aber jetzt sitze ich auf dem Klo und fühle mich so wertlos wie immer. Ich habe keine Kontrolle über mein Leben und mein Dasein scheint nur noch aus kurzen Momentaufnahmen zu bestehen. Ich fühle mich nicht mehr wie ein normaler Mensch, der seinen Alltag nachgeht, sondern wie eine ferngesteuerte Kakerlake innerhalb eines Experiments. Ich lege mich ins Bett und versuche zu schlafen.
Eine Linie verbindet die 3 ältesten Bäume der Stadt. In der Mitte dieser Linie findest du den Jungen, der mich an meiner Rückkehr hindert. Töte ihn, damit ich zurückkehren kann.
Sagt die Stimme in meinem Traum. Es scheint, dass die Botschaft umso deutlicher wird, je öfter ich sie höre. Es klingelt. Ich blicke auf den Wecker. Es ist schon 9:15. Ich gehe zur Tür und schaue durch den Spion. Ein DHL-Kurier steht im Treppenhaus. Ich setze ein Lächeln auf, öffne die Tür und nehme die Sendung entgegen. Ich kenne den Absender nicht, nehme das Paket aber trotzdem an. Der DHL-Typ verkrümelt sich, während ich überlege, ob es eine gute Idee war, das Paket eines mir unbekannten Absenders anzunehmen. Andererseits würde niemand eine Bombe verschicken und seinen Namen auf dem Paket hinterlassen, oder? Ich gehe in die Küche, um mein Messer aus der Schublade zu holen. Das Paket fühlt sich kalt an, als ich es gegen mein Ohr presse. Ein Ticken ist jedenfalls nicht zu hören. Ich durchtrenne die Klebstreifen mit der Klinge und öffne den Karton langsam und vorsichtig. Ein angenehmer Duft ist zu vernehmen. Kokosnuss? Eine rechteckige Blechdose kommt zum Vorschein. Sie ist mit Namen vollgekritzelt. Darunter befindet sich eine Nachricht. Lieber Karim, wir sind eine bunt gewürfelte Truppe und absolvieren gerade unser Berufsgrundschuljahr in der B11. Unsere Klasse besteht zu einem großen Teil aus Ausländern und wir stehen voll hinter dir. Um dir eine Freude zu machen, haben wir Plätzchen gebacken. Wir hoffen, dass sie dir schmecken. Die Blechdose mit unseren Unterschriften darfst du natürlich behalten. Ich öffne die Dose und meine Laune verbessert sich schlagartig. Kokos, Makronen und Schokoladenkekse. Sie werden wunderbar mit meinem Kapselkaffee harmonieren. Nein, ich verspüre kein schlechtes Gewissen wegen der Aluminiumkapseln. Ich habe trotzdem einen kleineren CO2-Fußabdruck als jeder umweltbewusste Grünwähler. Mein Nachbar Roland redet ständig vom Klimaschutz und unserer Verantwortung gegenüber künftigen Generationen, besitzt jedoch sowohl ein Auto als auch ein Wohnmobil. Zudem fliegt er jedes Jahr mindestens einmal mit seiner Frau und ihren 2 Kindern in Urlaub. Ich hingegen habe kein Auto, keine Kinder, verzichte auf Flugreisen. Und auch wenn ich jeden Tag 100 Kaffeekapseln im Biomüll entsorgen würde, hätte ich die bessere Ökobilanz.
Das ist absolut richtig.
Mir geht's übrigens genauso. Also ich habe auch kein schlechtes Gewissen, was die Ökobilanz angeht. Bei mir ist es auch Jahre her, dass ich das letzte Mal im Urlaub war. Ich habe noch nie ein Auto gehabt, noch nicht mal einen Roller. Ich benutze öffentliche Verkehrsmittel und ich trinke nicht mal Kaffee. Also ich bin dem Achmed hier sogar noch eine Spur überlegen, dem Karim. Ja, hast du nicht mitgerechnet. Zeit für meine Recherche. Ach so, Kinder habe ich übrigens auch nicht. Mit Kaffee und Makronen bewaffnet sitze ich vor dem PC, um nach Berufsschule B11 zu googeln. Interessant. Die B11 befindet sich zufälligerweise in der Deumentenstraße. In der Mitte der Linie, welche die 3 ältesten Bäume der Stadt verbindet. Was hat es mit den alten Bäumen auf sich? Ich beschließe, einen Ausflug zur Hallerwiese zu unternehmen, um mir einen der Bäume näher anzusehen. Vorher werde ich aber meinem Arbeitgeber einen Besuch abstatten und Laura zur Rede stellen. Dass sie sich nicht mehr meldet, finde ich richtig scheiße von ihr. Auf dem Klo checke ich mein Handy. Maria hat mir bereits 30 Nachrichten geschrieben. Ich habe nicht die Kraft, mich mit der dummen Sau zu beschäftigen, also schalte ich sie in den Benachrichtigungseinstellungen stumm. Nach der erfrischenden Dusche ziehe ich mir etwas Schickes an und betrachte mich im Spiegel. Ich wirke einfach nicht mitleiderweckend. Es wäre schlauer, alte Klamotten zu tragen. Ich muss im Büro einen erbärmlichen Eindruck machen, damit Herr Stingel nicht auf die Idee kommt, mich ins Berufsleben zurückzuholen. Ich schlüpfe in ein bequemes Gammel-Outfit, das ich sonst nur zu Hause trage. Im Treppenhaus läuft mir mein Nachbar Roland über den Weg. Kerim, oh Gott, es tut so gut, dich zu sehen. Wir haben uns alle echt große Sorgen gemacht. Ich möchte mein tiefstes Beileid aussprechen. Und wenn du was brauchst, dann melde dich bitte, sagt er mit besorgter Miene. Danke, weiß ich echt zu schätzen, Roland, erkläre ich. Ich möchte ihm zum Abschied die Hand geben, doch er umarmt mich stattdessen. Kapitel 11. Ja, wir haben noch Zeit, definitiv. Kapitel 11. Ich tauche in den Strahl der Erkenntnis ein. Es ist ungewohnt, in der U-Bahn zu sitzen. Man könnte auch sagen, dass ich öffentliche Verkehrsmittel verlernt habe. Ich weiß nicht, wohin ich meinen Blick richten soll. Ich habe keine Ahnung, ob mich die Leute anstarren, weil sie mein Gesicht aus den Nachrichten kennen oder weil ich wie ein armseliger Penner aussehe. Eine Frau lächelt mich an, aber es ist kein »Du geiler Hengst, darfst mich gerne bumsen« Lächeln, sondern eher ein »Ich hab Mitleid mit dir, du arme Sau« Lächeln. Nächster Halt, Rennweg. In Fahrtrichtung bitte rechts aussteigen, krächzt es aus den Lautsprechern. Ich verlasse die U-Bahn und spaziere zum langweiligsten Gebäude dieser Welt. Im Aufzug bin ich glücklicherweise allein. Ich merke gerade, dass dieser Fahrstuhl das einzig Positive ist, das ich mit meinem Arbeitsplatz verbinde. Mein Herz klopft. Als ich in der dritten Etage aussteige, halte ich kurz inne. Ich blicke auf die Tür und das Klugbotschaftsschild wirkt immer noch so hässlich und einfallslos wie immer. Es erinnert an eine dieser mit Kreide bemalten Tafeln aus der Hipster-Gastronomie und soll vermitteln, dass man trotz mehrerer Niederlassungen immer noch voll kreativ und crazy ist. Ich halte meine Chipkarte an Schloss und betrete die Räumlichkeiten der Agentur. Kein Bock auf Smalltalk. Um Stingels Büro zu erreichen, muss ich die Küche passieren. Zwei Kollegen stehen vor der Kaffeemaschine und unterhalten sich über den glücklosen ersten FCN. Ich grüße, ohne anzuhalten, und laufe schnurstracks bis zum Ende des Gangs. Sie unterbrechen ihr Gespräch und ich spüre ihre Blicke in meinem Nacken. Es ist unangenehm, aber noch unangenehmer wäre es, Maria zu begegnen. Ich atme mehrmals tief ein und aus, bevor ich an Stingels Tür klopfe. Keine Antwort. Zweiter Versuch.
Ja, bitte!
Ich öffne die Tür und versuche, schwach und kränklich zu wirken.
Grüß Gott, Herr Stingel,
sage ich. Stingel springt auf und dreht eine Runde um seinen Schreibtisch, um mir die Hand zu schütteln. Früher wäre er sitzen geblieben und hätte nicht einmal den Blick nach oben gerichtet. Ich mag sein Büro, denn es strahlt eine schlichte Eleganz aus. Nüchtern, aber nicht zu kahl oder unpersönlich.
Herr Dumann, wie geht es Ihnen? Sie sollten doch zu Hause ausruhen. Ich hatte Sie nicht so früh zurückerwartet, erklärt er.
Stingel lässt meine Hand los, rückt mir einen Stuhl zurecht und nimmt wieder in seinem Chefsessel Platz. Ich setze mich langsam und übervorsichtig auf den Stuhl, um den Schein zu wahren. Er soll glauben, dass mir jede Bewegung heftige Schmerzen bereitet.
Vielen Dank, Herr Stingel. Ich wollte mich nur persönlich melden, um Sie auf den neuesten Stand zu bringen. Ich werde noch einige Wochen krankgeschrieben sein. Das Respekt-Toleranz-Projekt unseres Oberbürgermeisters unterstütze ich aber trotzdem schon. Das beschränkt sich auf ein paar kurze Auftritte und wird meine Genesung nicht behindern, sage ich.
Ja, das war mir bereits bekannt. Es ist wichtig, dass Sie sich von einer Tragödie nicht entmutigen lassen und weiter für den gesellschaftlichen Zusammenhalt kämpfen. Deshalb möchte ich Ihnen ein Angebot unterbreiten. Wie Sie wissen, verfügen wir über mehrere Niederlassungen und in Kürze werden es noch ein paar mehr.
Natürlich möchte er mich instrumentalisieren, um der Agentur einen sozial verantwortungsvollen Anstrich zu verleihen. So kann er endlich mal wieder vor seinen Vorgesetzten glänzen. Stingel befindet sich auf dem Abstellgleis und ich könnte die Weichen neu stellen, um seine Karriere wiederzubeleben.
Herr Dumann, wir werden Wilke und Johnson Creative übernehmen. Allerdings ist das noch streng vertraulich. Es soll kommende Woche eine entsprechende Pressemitteilung veröffentlicht werden. Dazu wird es kleinere Restrukturierungsmaßnahmen geben und damit werde ich schon bei meinem Vorschlag. Man möchte sie ins Human Resource Team holen, damit wir zukünftig das Wohl unserer Mitarbeiter noch stärker in den Fokus rücken können. Sie können unsere unterschiedlichen Niederlassungen besuchen und über Themen wie Intoleranz oder Sexismus sprechen. Sie werden aber auch so etwas wie ein Vertrauensmann, der ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Kollegen hat, erklärt Stingel.
Irgendwie ist das schon komisch, nicht wahr? Ich dachte immer, Sie hätten keine allzu hohe Meinung von mir. Während ich das sage, blicke ich in seine feige Seele. Er soll gefährlich spüren, dass ich ganz genau weiß, dass er nur Scheiße labert und lediglich seinen Arsch retten möchte. Er ist nicht mehr der Jüngste. In der Werbebranche hat altes Blut keinen Wert. Die jungen Wilden übernehmen das Ruder und Menschen über 40 müssen ihre Unentbehrlichkeit ständig aufs Neue beweisen.
Herr Dumann, ich muss zugeben, dass ich Ihr Potenzial unterschätzt habe. Aber wir alle machen Fehler. Niemand ist perfekt. Das Wichtigste ist, aus unseren Fehlern zu lernen. Das hier ist eine Win-Win-Situation. Wir beide profitieren. Zumal es eine positive Nachricht und eine einfache Möglichkeit wäre, die drohenden Unruhen während der Restrukturierung im Keim zu ersticken. Sie haben als Texter ordentliche Arbeit geleistet. Doch in der neuen Position können Sie wirklich etwas bewegen.
Mehr Geld gibt's natürlich auch, sagt Stingel.
Mehr Geld? Frage ich. Sie bekommen 96.000 pro Jahr, antwortet er.
Okay,
Wenn es meinem Arbeitgeber und den Mitarbeitern hilft, dann nehme ich das Angebot gerne an. Allerdings werde ich als Schirmherr von Respekttoleranz viel auf Achse sein. Selbstverständlich können Sie über Ihre Arbeitszeit frei verfügen. Niemand verlangt von Ihnen, ständig im Büro zu sitzen. Sie nehmen 1 bis 2 offizielle Termine pro Monat wahr, führen Gespräche mit Mitarbeitern und der Rest ist mir egal, erklärt Stingel. Er erhebt sich und reicht mir zufrieden die Hand. Mit diesem Schachzug wird er seinen altersbedingten beruflichen Abstieg um mindestens 2 Jahre herausgezögert haben. Herr Dumann, nehmen Sie sich ruhig ein paar Wochen Zeit, um wieder zu Kräften zu kommen. Wir wollen nichts überstürzen. Und wie zuvor besprochen, die Sache mit der Übernahme ist noch nicht spruchreif. Ich werde unser Gespräch diskret behandeln, bis alles offiziell ist. Sicher haben Sie eine Menge zu tun, darum möchte ich Sie nicht länger aufhalten, antworte ich. Wir schütteln uns noch einmal die Hände. Anschließend verlasse ich Stingels Büro, um Laura einen Besuch abzustatten. Ich bin auf die Reaktion der treulosen Kuh gespannt. Im Flur läuft mir Kollege Arschgesicht über den Weg. Er wirkt wie ein Reh, das vom Scheinwerferlicht überrascht wurde. Allerdings erinnert die gewachste Frisur eher an ein Stachelschwein. Er bleibt wie angewurzelt stehen.
Servus, Kerim, alles im grünen Bereich. Mein aufrichtiges Beileid. Echt krass alles. Musst du schon wieder arbeiten?
Es ist wahrscheinlich das erste Mal, dass sich Kollege Arschgesicht mir gegenüber taktvoll verhält.
Nein, ich habe ein paar Unterlagen abgegeben und jetzt wollte ich kurz Laura einen Besuch abstatten. Dann geht's direkt wieder nach Hause, antworte ich.
Laura, du meinst die Breme? Die ist doch gar nicht mehr da. Wollte die nicht in London studieren oder so?
Ach so, das habe ich ja ganz vergessen. Stimmt, die Schmerzmittel machen mich ganz wirr im Kopf. Danke, weiterhin alles Gute, sage ich. Im Aufzug würde ich am liebsten heulen. Laura ist also einfach abgereist, ohne mich zu informieren. Warum blieben meine Anrufe und Textnachrichten unbeantwortet? Ist das ein Zufall, dass erst Franz und dann auch noch Laura verschwindet? Einerseits verstehe ich, dass sie sich von mir fernhalten. Das Hassverbrechen hat schließlich viel Staub aufgewirbelt. Aber wie passt das mit den seltsamen Traumbotschaften zusammen? Stammen diese doch nicht von Franz? Ich verlasse das Gebäude und laufe zur U-Bahn-Station. Ich fühle mich verfolgt, kann aber keine verdächtige Person ausmachen. An der Haltestelle Plärrer verlasse ich die U-Bahn, um in den Bus umzusteigen. Ich denke über Maria nach und steige am Hallertor aus.
So, kurze Pause drin gehabt. Musste ein bisschen was erledigen. Ich bin wieder da. So, weiter geht's. Während meines Spaziergangs zur Hallerwiese werfe ich einen erneuten Blick auf den digitalen Artikel über die ältesten Bäume der Stadt. Anhand des Fotos versuche ich, den genauen Standort des alten Baumes auf der Hallerwiese auszumachen. Er steht nahe einer Gabelung und wirkt überraschend unmajestätisch. Ich hätte einen prächtigeren Anblick erwartet, so etwas wie den Baum des Lebens, wo Buddha seine Erleuchtung erlangte. Ich lege meine Hand auf die Rinde, aber da ist nichts. Es ist einfach nur ein Baum. Als ich beginne, ihn zu umkreisen, trifft mich etwas mit voller Wucht, so als wäre ich direkt in den Strahl eines Wasserwerfers gelaufen. Allerdings ist da kein Wasser, sondern nur unendlich viel Informationen, die auf mich einprasseln. Mein Geist fühlt sich, als würde er durch einen engen Trichter gedrückt, während meine Existenz sich auf einen winzigen Punkt zusammenzieht, aus dem ein Lichtstrahl hervorbricht. Durch dieses Licht fließend finde ich mich plötzlich in einem Kinderzimmer wieder. Vor mir sitzt ein kleiner Junge auf einem Stuhl und ich halte ein Glas Milch und einen Teller in meinen Händen, auf dem 2 belegte Brote liegen. Der Junge lächelt und nimmt mir das Glas sowie den Teller ab. Ich wende meinen Blick zum Fenster und stelle fest, dass wir uns entweder im Erdgeschoss oder im Hochparterre befinden. Es ist so abgefahren. Wenn ich meinen Kopf nur wenige Zentimeter nach links oder rechts bewege, wird die Verbindung unterbrochen. Mein Kopf schmerzt, also versuche ich, meine Birne wieder im Strahl zu zentrieren. Jetzt befinde ich mich in der Straße, in der ich lebe, aber ihr Anblick hat sich drastisch verändert. Überall breitet sich Müll aus, ein trauriges Zeichen der Vernachlässigung, und die meisten Parkplätze sind frei. Die wenigen Autos, die noch herumstehen, zeigen Spuren von Vandalismus, zerbrochene Fenster, eingedellte Türen, ein Bild der Zerstörung. Einige Haustüren sind festen Brettern verschlossen, als versuche man verzweifelt, sich vor einer unwirtlichen Welt abzuschirmen. Dieser Anblick ist weit entfernt von der vertrauten Heimat, die ich in Erinnerung habe. Merkwürdigerweise spannen sich zwischen einigen der Fenster lange Bretter, die wie improvisierte Brücken in der Luft hängen. Als ich meinen Blick nach oben richte, entdecke ich eine lange Leiter, die vom Dach eines Gebäudes zum Fenster auf der gegenüberliegenden Straßenseite führt. Ist dies ein Blick in ein Paralleluniversum, eine Vision der Zukunft oder einfach nur eine Halluzination? Was genau ist es, das sich meinen Augen hier offenbart?
»Das ist Wahnsinn, oder?« höre ich eine Stimme hinter mir sagen. Ich drehe mich um. Ein grauhaariger Typ grinst mich an. Er kommt mir bekannt vor. Bin ich noch im Strahl oder wieder in der Realität?
»Ich bin der Jochen, aber du kannst Jo sagen.«
»Wir kennen uns doch, oder?« frage ich.
»Ich träume von Acapulco. Sayonara, kleine Blume?« antwortet er.
»Jo Miller! Ich wusste doch, dass ich sie kenne.
Als Kind musste ich mit meinen Eltern immer die ZDF-Hitparade schauen.
Ja, da war ich häufiger zu Gast. Lang ist's her. Ich bin jedenfalls froh, dass wir uns endlich treffen. Wir müssen uns beeilen, sagt Jo.
Beeilen womit? Frage ich.
Es geht um den Jungen, der Franz blockiert. Du weißt, wovon ich rede. Du hast ihn gerade gesehen, antwortet er mir mit gedämpfter Stimme.
Sollen wir das zu zweit erledigen? War die Vision eine Nachricht von Franz? Warum antwortet er mir nicht mehr? Flüsterte ich zurück.
Also momentan herrscht das reinste Chaos und das alles ist nicht so leicht zu erklären. Genau genommen existiert Franz momentan gar nicht.
Jo sieht sich kurz um und macht komische Handzeichen. Ich sollte ihm wohl folgen. Ich gehe ihm hinterher. Im Park ist viel weniger los als sonst. Ein Rastertyp spielt Didgeridoo und merkt nicht, dass er allen anderen auf den Sack geht. Werde ich an der Macht, dann müssten solche Störenfriede ins Arbeitslager. Jo führt mich zu einem Parkplatz und steigt in einen weißen BMW. Das Auto ist perfekt gepflegt. Er öffnet die Beifahrertür von innen. Ich versinke in einem weißen Ledersitz, der sich herrlich weich anfühlt.
Wir müssen das Kind beseitigen, damit Franz zurückkehren kann. Was genau weißt du?
Fragt er. Ich weiß nur, dass ich das Kind in einem Haus in der Däumentenstraße...
Was ist das für ein Straßenname? Das ist ja furchtbar.
In der Däumentenstraße? Deumentenstraße? Ist jemand aus Raum Nürnberg hier jetzt da und kann mir... Naja, können wir auch nur schreiben.
Keine Ahnung. Däumentenstraße. Das ist der dümmste Straßenname, den ich jemals gelesen habe.
Egal. Direkt gegenüber befindet sich eine Berufsschule, antworte ich.
Genau, einige der Schüler haben Kontakt zu dir aufgenommen, sagt Jo.
Stimmt, was für ein Zufall, erwiderte ich.
Es wird noch besser. Der Papa von dem Kleinen gibt da Unterricht. Dienstags ist sein Sohn ab 12.30 Uhr daheim und dann erst mal eine halbe Stunde allein. Das ist unsere Chance. Wie wär's, wenn du vormittags mal in der Klasse vorbeischaust und dich für die Kekse bedankst? Wir müssen zuschlagen, bevor die Seuche den Schulplan durcheinander bringt und uns das Leben schwer macht. Also, morgen geht's los, erklärt Jo.
Seuche? Meinen Sie Corona? Warum muss es dieses Kind sein? Warum überhaupt ein Kind? Frage ich.
Weil Franz sonst nicht zurückkommt. Mehr habe ich auch nicht auf dem Schirm. Bin jetzt schon fast 40 Jahre dabei und check's immer noch nicht richtig, antwortet Jo.
40 Jahre? Was wissen Sie über Franz? Frage ich.
Hör auf mich so siezen. Ich weiß nur, dass ich ein armer Schlucker war, als ich Franz kennengelernt habe. Und dann ging's plötzlich bergauf. Niemand wollte vorher meine Songs hören, nicht mal meine Mutter. Dann habe ich hier in der Kleingartenkolonie ein kleines Feuer gelegt und 3 Wochen später war Joe Miller der neue Stern am Schlagerhimmel. Mein Leben hat sich um 1000% verbessert und deshalb stelle ich keine Fragen mehr.
Joe dreht sich um und greift nach einer Tasche, die auf dem Rücksitz liegt. Er holt ein paar schwarze Plastikbeutel und mehrere große Kabelbinder hervor.
Du wirst die Klasse besuchen und wenn ich dir eine SMS schicke, entschuldigst du dich kurz. Sag einfach, dass du Geld abheben musst. Dann flitzt du rüber auf die andere Straßenseite und holst 100 Euro vom Automaten. Da ist ein Gerüst direkt vor dem Haus, also kriegt keiner mit, wenn du anschließend im Haus nebenan verschwindest. Du klingelst im Erdgeschoss und wenn der Junge die Tür öffnet, stülpst du ihm den Sack über den Kopf, ziehst den Kabelbinder zu und verschwindest wieder. Der Junge erstickt und die Sache ist erledigt. 3 Minuten später stehst du wieder vor den Schülern und spendest 100 Euro für ihre Klassenkasse, erklärt Jo, als wäre das die normalste Sache der Welt.
Und du denkst nicht, dass jemand Verdacht schöpft, wenn der Junge während meines Besuches stirbt?
Die wissen doch, dass ich zur Tat in der Nähe war, protestiere ich. Das ist alles wasserdicht. Das hier sind Turnbeutel. Sie werden auf dem Sommerfest der Schule verkauft. In der Wohnung liegen auch welche rum. Die Polizei wird zwar einen tragischen Unfall halten und sich eher fragen, warum die Idioten keine luftdurchlässigen Taschen haben. Außerdem ist es sowieso egal, denn wir zwei Hübschen hocken längst im Bunker, wenn die Polizei auftaucht.
Ich bekomme Kopfschmerzen. Welche Überraschungen hält dieser Tag noch für mich bereit? Ich möchte heim ins Bett.
Über den Bunker weißt du Bescheid? Fragt Jo.
Von einem Bunker weiß ich nichts. Ich habe schon ewig nichts mehr von Franz gehört.
Keine Sorge, wir haben einen Plan für die Corona-Situation. Wir werden uns in einem Bunker verstecken. Und du kannst sogar deine Katze mitbringen, erklärt er.
Jo scheint nicht zu wissen, dass ich keine Katze mehr habe, aber ich gehe nicht darauf ein. Das alles geht mir auf den Sack. Ich wünsche mir Antworten, doch stattdessen tauchen immer mehr Fragen auf.
Was passiert, wenn wir im Bunker sitzen? Was ist mit meinem Job? Meine Freundin erwartet ein Kind? Werden die sich nicht alle fragen, warum ich nicht mehr da bin? Warum soll ich mich auf so eine Scheiße einlassen, wenn mir ständig Informationen vorenthalten werden, schimpfe ich. Junge, ich kann deinen Ärger verstehen, aber mir geht's doch auch nicht anders. Jedenfalls wird in ein paar Wochen niemand mehr da sein, der sich die Fragen stellen könne. Die übrig gebliebenen werden ganz andere Probleme haben. Wenn die Menschheit durch eine Seuche halbiert wird, verschieben sich die Prioritäten. Du wirst schon sehen. Soll ich dich heimfahren, sagt er?
sagt er. Ich nicke nur. Während mich Jo nach Hause fährt, wechseln wir kein weiteres Wort. Ich fühle mich wie betäubt. Erst beim Aussteigen gibt er mir weitere Instruktionen.
Hast du was zum Üben zu Hause? Vielleicht ein Kissen, eine Puppe oder so? Du sollst den Kabelbinder schon vorher um den Beutel legen, aber erst zuziehen, wenn der Kopf im Beutel steckt. Probier's ein paar Mal, um Gefühl dafür zu kriegen. Es muss schnell gehen und du hast nur einen Versuch, erklärt Jo.
Ja, kein Problem, antworte ich. Danke fürs Mitnehmen.
Du musst den Lehrer anrufen und deinen Besuch ankündigen. Die Nummer habe ich dir gemailt. Sag ihnen, dass es nur morgen klappt, weil du so viele Termine hast. Ich hol dich morgen um 10 ab. Noch Fragen?
Ich habe unzählige Fragen, aber es würde mir genügen, wenn du mir diese eine beantwortest. Warum muss ich den Jungen töten, wenn sowieso alle an diesem Virus verrecken werden?
Weil die Zeit drängt und eventuell ist der Junge ja immun. Vielleicht muss er genau morgen Mittag sterben. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Lass uns die Sache einfach erledigen und wenn Franz zurück ist, kannst du ihn mit deinen Fragen nerven, erklärt er.
Ich steige aus dem Auto. Jo winkt noch kurz. Ich sehe zu, wie er viel zu schnell um die Ecke braust. Was für ein seltsamer Typ. In meiner Wohnung angekommen, lasse ich mich auf die Couch fallen. Vielleicht sollte ich dem Baum einen erneuten Besuch abstatten, um mich mit Informationen berieseln zu lassen. Vielleicht erhalte ich so ein paar wichtige Antworten. Tatsächlich habe ich aber keinen Bock auf neue Informationen. Ich möchte einfach nur schlafen und nie mehr aufwachen. Widerwillig checke ich meine Mails und wähle anschließend die Telefonnummer, die mir Jo geschickt hat.
Hallo, Jens Wiedemann hier.
Grüß Gott, Herr Wiedemann. Ich heiße Karim Duman und ich habe ein wirklich tolles Paket von Ihren Schülern erhalten, antworte ich.
Herr Duman, das ist ja eine tolle Überraschung. Ich habe vorhin noch mit meiner Klasse über Sie gesprochen. Woher haben Sie denn meine Nummer? Fragt er.
Ich musste nur ein wenig herumtelefonieren und meine Kontakte spielen lassen. Ich hoffe, Sie halten mich nicht für indiskret, lüge ich.
Überhaupt nicht. Wie kann ich Ihnen helfen, Herr Duman?
Die netten Worte Ihrer Schüler haben mich wirklich berührt und da habe ich mich gefragt, ob ich eventuell morgen einen Besuch abstatten könnte, um mich zu revanchieren. Sie wissen schon, ein wenig mit den Mädels und Jungs sprechen, einen kleinen Beitrag für die Klassenkasse spenden und so weiter. Ist etwas kurzfristig, aber in den nächsten Wochen habe ich richtig viel zu tun. Keine Ahnung, wann ich wieder Zeit für einen Besuch haben werde.
Kein Problem, das lässt sich einrichten und wird die Kids tierisch freuen. Die werden vielleicht Augen machen,
wenn sie plötzlich ins Klassenzimmer stehen, antwortet Wiedemann. Ja, das wird ein großer Spaß. Wie wär's mit 10.30 Uhr? Frage ich.
Perfekt. Ich freue mich drauf, Sie persönlich kennenzulernen. Schönen Tag noch, Herr Duman.
Ich verabschiede mich höflich und lege das Smartphone auf den Tisch. Komisch, ich fühle mich nicht wie ein Mensch, der ein Kind töten wird. Ich müsste eigentlich am Boden zerstört sein. Was stimmt nicht mit mir? Andererseits, vielleicht handelt es sich bei dem Jungen um den nächsten Adolf Hitler. Wahrscheinlich erweise ich der Welt damit einen riesigen Gefallen. Ich muss positiv denken und darf mich nicht mit negativen Gedanken belasten. Positive Vorstellungsbilder aktivieren Vorfreude und Motivation. Ich schnappe mir ein großes Kissen aus dem Schlafzimmerschrank, aus der Schublade im Flur hole ich eine Rolle Klebeband. Dieses wickle ich fest um das obere Drittel des Kissens, damit sich eine Beule bildet. Das sollte als Kopfertrappe genügen. Ich drapiere einen der Kabelbinder um einen Turnbeutel und setze das Kissen auf einen Stuhl. Wie gehe ich am besten vor? Soll ich den Jungen erst in ein nettes Gespräch verwickeln oder lieber gleich handeln, wenn er die Tür öffnet? Letzteres ist mir zu gefährlich. Ein Nachbar könnte zufällig im Treppenhaus auftauchen. Ich muss also erst in die Wohnung gelangen und die Tür hinter mir schließen. Ich werde ihm einfach sagen, dass mich sein Vater gebeten hat, ein Buch für ihn zu holen. Einen kleinen Jungen zu verarschen dürfte kein Problem darstellen. Nun stülpe ich schnell den Beutel über das Kissen und ziehe den Kabelbinder zu. Es funktioniert nicht auf Anhieb, denn das Ende des Kabelbinders bietet nicht genügend Grifffläche, um ordentliche Kraft anzuwenden. Ich gehe in die Küche und durchwühle die Schubladen. Irgendwo müsste noch eine Sisalkordel sein, die ich früher benutzt habe, um Kedis Spielzeug zu umwickeln. Bingo! Ich stecke die Kordel durch eine Öffnung am Ende des Kabelbinders und mache einen Knoten. Mit einem heftigen Ruck an der Kordel lässt sich das Ganze schnell festzurren. Ich teste es mehrmals und jeder Versuch gelingt mir ausgezeichnet. Meine Laune bessert sich. Ich werfe einen Blick auf die Uhr und erschrecke. Habe ich echt über eine Stunde mit dem blöden Kissen verbracht? Ich lege mich ins Bett, obwohl es noch früh am Abend ist. Ich gehe die Sache im Kopf immer und immer wieder durch. Eigentlich kann nichts schiefgehen. Wenn der Junge die Tür öffnet, quatsche ich ihn voll, während ich die Wohnung betrete. Dann stülpe ich ihm den Sack über den Kopf, ziehe fest an der Kordel und fixiere seinen Körper, bis er aufhört zu zappeln. Ich lasse ihn zu Boden sinken und spaziere zurück in die Schule. Ich weiß nicht mehr, wann ich eingeschlafen bin, aber als ich die Augen öffne, fühle ich mich zuversichtlich. Da es regnet, werden sicher wenige Menschen unterwegs sein, weniger potenzielle Zeugen auf der Straße. Meint es das Schicksal etwa gut mit mir? Ich mache mir einen Kaffee, dazu Eiweißbrot mit Butter und Honig. Ich verzichte darauf, die Scheiben zu toasten, obwohl knuspriges Brot viel besser schmeckt. Ich checke meine Brieftasche, um sicherzustellen, dass meine EC-Karte drinsteckt. Anschließend nehme ich eine kalte Dusche, um meine Lebensgeister zu wecken. Ich muss heute 100% Leistung bringen und habe keinen Spielraum. Der kleinste Fehler könnte alles zerstören. Es ist mir wichtig, vor diesen Kids ein respektables Bild abzugeben, ohne uncool zu wirken. Ich wähle eine Jeans mit Stretch-Anteil und ein dunkelblaues Shirt mit Atari-Logo. Die Kids von heute stehen auf Retro-Kram und Videospiele. Ich verstaue mehrere Turnbeutel und Kabelbinder in meiner Umhängetasche. Ich prüfe noch einmal, ob ich auch wirklich alles dabei habe. Um 10.25 Uhr verlasse ich das Haus. Jo steht bereits mit seinem BMW in der Einfahrt gegenüber. Er lächelt und hebt die Hand zum Gruß. Ich laufe schnell zur Beifahrertür, um einzusteigen. Der Regen fühlt sich warm an. »Hast du alles dabei? Beutel, Kabelbinder, EC-Karte und so weiter? Hast du in der Schule angerufen?« fragt er. »Ja, alles gut«, antworte ich beim Einsteigen. »Okay, folgendermaßen läuft es. Ich lasse dich nicht direkt vor der Schule raus, sondern an einer Seitenstraße. Du musst ein paar Meter laufen, aber ich habe dir einen Regenschirm mitgebracht. Du machst Smalltalk und schaust den Unterricht an. Um 12.30 Uhr gehst du rüber, hebst das Geld ab, erledigst deinen Job und dann schnell zurück in die Schule. Du spendest 100 Euro, dann wibbert dein Handy. Du sagst, dass du gleich abgeholt wirst, weil dir noch ein Termin ansteht. Ich sammle dich wieder ein und dann geht's nach Hause. Du packst in Ruhe einen Koffer, setzt deine Katze ins Körbchen und um 18 Uhr hole ich euch beide ab. Soweit alles klar?« »Ja, ich habe keine Katze mehr«, antworte ich. Jo grinst, während er den Wagen startet. »Karim, das wird schon. Keine Bange. Ich würde den Jungen ja selbst um die Ecke bringen, aber ich muss ein paar Sachen für den Bunker besorgen. Wir werden einige Zeit dort verbringen«, erklärt er. »Wo ist der Bunker?«, frage ich. »Das siehst du gleich. Wir machen dort einen kurzen Zwischenstopp. Wenn ich dich in der Schule nach... bevor ich dich bei der Schule absetze.« Jo wirkt entspannt. Er schaltet das Radio ein. In den Nachrichten dreht sich alles um Covid-19. Man diskutiert tatsächlich über eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. Wir fahren durch die Sigismundstraße, die sich in einem Gewerbegebiet befindet. Jo hält vor der Einfahrt eines Autohauses. Er tippt etwas in sein Smartphone und das Tor öffnet sich elektrisch. Langsam steuert er einen großen Container an, der hinter dem Autohaus steht. Er hat zwei kleine Fenster und eine Tür. Ähnlich wie die Dinger, die auf Baustellen zu sehen sind. Zwei Männer mit Sackkarren transportieren Wasserkästen und große Kartons hinein. »Ich bin in einer Minute wieder zurück«, sagt Jo. Er steigt aus und verschwindet im Container, während die Typen unbeirrt ihrer Arbeit nachgehen. Ich gehe davon aus, dass sie die Container mit Lebensmitteln füllen. Die Tür öffnet sich und Jo kommt wieder raus. Er steckt den Männern ein paar Scheine zu, bevor er wieder ins Auto steigt. »Ist das der Bunker?«, frage ich. »Das ist nur der Eingang. Der Bunker befindet sich darunter«, antwortet er knapp. Als wir das Gelände verlassen, beginnt es heftiger zu regnen. Jo aktiviert die Scheibenwischer und braust in Richtung Stadtmitte. Ich habe ein mulmiges Gefühl im Bauch und würde am liebsten aus dem fahrenden Auto springen. Ich habe Angst. »Okay, wir sind gleich da. Entspann dich. Alles wird gut, mein Freund.« »Dein Wort in Gottes Ohr«, antworte ich. Uiuiuiui. Mord begehen an einem Kind. Das ist ja furchtbar. Und ich habe gerade mal geguckt, das nächste Kapitel wird ein bisschen länger und ich möchte jetzt eigentlich ungern unterbrechen. Daher machen wir heute ein bisschen früher Schluss. Oh, ich bin ein bisschen müde. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Es war mal wieder ein ganz lustiges Kapitel. Wie viel hier geschissen werden musste, also fantastisch. Ich mag wirklich die Schreibart vom Ahmed. Und ja, wenn ihr könnt, unterstützt ihn. Und ich glaube, das Buch ist immer noch kostenlos auf Amazon. Also da könnt ihr ihm nichts zuwerfen, aber keine Ahnung. Folgt ihm auf Twitter, folgt ihm wo auch immer und vielleicht bringt er dann noch mehr von dieser belletristischen Kacke auf den Weg. Das war's jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Grüßt mir eure Mütter und bis zum nächsten Mal. Metal off.